drei Kippen, zwei Bier. Hallo lieber Flo.
Hallo Pasch.
Ja, an alle, die jetzt mithören, das ist ungefähr der 20. Take, den wir machen, weil wir haben den Vor- und den Nachteil, dass wir nicht in einem Zimmer sitzen, während wir aufnehmen. Deswegen sind Flo und ich beide nackig. Aber es funktioniert halt auch ständig nicht.
Ich habe Stutzen an.
Du hast Stutzen an, ja, das ist natürlich gut. Ich habe nur Schienbeinschoner an. Oh. Wir reden heute über Fußball und warum Fußball nicht mehr so wichtig ist wie früher. Also persönliche Beobachtung aus meinem Leben sozusagen. Ich war mal ein Fan im Wortsinne, würde ich sagen. Ich habe als Kind mein Taschengeld damit vergeudet, mir Fußball-Sonderhefte zu kaufen und Statistiken zu wälzen und zu wissen, wie viele Länderspiele Franz Beckenbauer hatte. Und bin da irgendwie in den 90ern als kleiner Bub reingeraten. Und mit der Zeit hat sich aber irgendwie dieses Interesse immer weiter abgebaut, würde ich sagen. Wie ist es denn bei dir?
Ähnlich, also so enthusiastisch, wie ich das in meiner Kindheit oder frühen Jugend noch alles nachvollzogen habe, ist es beileibe nicht mehr. Aber würdest du sagen, dass weil du jetzt gesagt hast, du hast damit Geld und Lebenszeit vergeudet, so sehe ich das nicht. Also ich hatte da ja meinen Spaß dran, also das war mir ja, ich hatte da ja ein dementsprechendes Interesse und diese Wissenslust konnte ja dann am Ende des Tages nur der Kicker stillen. Also da beißt man außer keinen Faden ab. Oder in deinem Falle die Sportbild.
Die Sportbild, ja. Ich glaube, 15 Jahre war ich Sportbild-Abonnent, habe die quasi jeden Montag auf dem Klo gelesen. Da gab es immer bei meinen Eltern, die hatten eine Toilette und nebenan war so ein Bidet. Und in dem Bidet haben sich die Sportbilds gestapelt. Da wurden sogar Leserbriefe von mir abgedruckt, mehrfach. Ich war tatsächlich.
Ich erinnere mich auch tatsächlich, wenn ich dich damals besucht habe und die Sportbild dann da rumlag, habe ich mir das natürlich zwangsläufig dann auch durchgelesen. Ich meine, man hat ja dann dementsprechend ein bisschen Zeit. Und ich fand das damals schon, und ich meine, da war man, keine Ahnung, 14, 15, 16, immer schon ganz erstaunlich, mit was für einem niedrigen Niveau da geschrieben wurde, im Gegensatz zum Kicker. Also ja, schon auch immer sehr auf die Boulevardschiene, und da kann ich mich noch recht gut dran erinnern, als Ribéry zu Bayern gewechselt hat, dass da eine sechsseitige Home-Story von dem drin war, wie er mit seiner damaligen, Freundin, Frau, dann da umzieht und was er nicht für geile Autos hat und dass er ja Moslem ist, und das war alles so mega,
kann ich mich auch erinnern,
mega reißerisch aufgemacht, wogegen beim Kicker halt steht, also das ist offensichtlich wohl ein guter Mann, der hat die und die Features, der kann dies und das, und vielleicht stand auch drin, dass er verheiratet ist, aber das tat jetzt eigentlich im fußballerischen Sinne überhaupt nichts zur Sache.
Also was ich bei der Sportbild immer gegenüber dem Kicker bevorzugt habe, waren die ausführlichen Interviews. Also die hatten eigentlich pro Ausgabe mehrere Sportler, die wirklich über Seiten hinweg interviewt haben, und das gab es beim Kicker in der Form nie, das war halt immer eher Berichterstattung.
Das stimmt nicht.
Echt?
War vielleicht bei den Sonderheften so, aber so der regelmäßig erscheinende Kicker. Natürlich jetzt nicht in einem Maße, wie es jetzt zur jetzigen Zeit Elf Freunde macht.
Das gab es ja damals noch gar nicht so.
Aber was so den, nennen wir es mal, investigativen Journalismus angeht, fand ich, war der Kicker eigentlich schon auch immer ganz gut aufgestellt.
Das sagst du ja nur, weil du in Nürnberg geboren bist und weil der Kicker in Nürnberg sitzt.
Genau, aus reinem Lokalpatriotismus. Also ja, das genau. Und wenn die Bild hier sitzen würde, würde ich dasselbe die Bild sagen.
Naja, gut, das ist ja, also ich denke, die Bild und die Sportbild muss man ja in bestimmten Dingen schon unterscheiden, was mich am Kicker tatsächlich immer angekäst hat.
Das hast du damals schon immer gesagt.
Ja, das ist ja auch so, also da sind ja keine, ist ja auf Seite 2 nicht irgendwie ein Bikini-Girl oder so, da ging es ja schon um Sport. Am Kicker hat mich halt immer dieses, das Zeitungspapier einfach Case, so das.
Ich fand das cool.
Echt? Naja, gut, ja. Keine Ahnung. Du hast auch irgendwie bis 2018 Banküberweisungen mit Überweisungsträgern gemacht. Also, das immer, offenbar unterscheiden wir uns hier in feinen Details, was irgendwie genau. So die Liebe zum Material angeht oder so.
Anachronismus, Flo.
Ja, meinetwegen. Naja, gut, aber apropos Nürnberg, es gab ja auch Zeiten, da waren du und ich mal gemeinsam im Stadion beim ersten FC Nürnberg. Gemeinhin auch unter dem Pseudonym Der Club bekannt. Genau, das hat sich dann irgendwie auch gelegt, ne? Also
Das stimmt. Ja, ich kann mich dann noch leider relativ lebendig an eine an ein Szenario erinnern. Das dürfte auch das letzte Spiel gewesen sein, in dem wir beide zusammen beim Club waren. Das war also muss irgendwann 2000, 2001 so die Ecke gewesen sein. Da hatte der Club einen Stürmer, ich glaube aus dem Senegal, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher,
ich recherchiere
verpflichtet. Genau, Luis Gomis hieß der Mann. Gefühlt 2 Meter groß, Beine bis zum Boden. Und in dem Spiel, das wir uns angeguckt haben, leider relativ ineffektiv. Also er hat ein paar Mal doch schon recht ordentliche Chancen gehabt und die hat er allesamt versemmelt. Mhm. Und die Reaktion der umstehenden Fans in Anführungsstrichen war dann, dass sie ihn einfach rassistisch beleidigt haben. Also da ging es nicht drum, dass er eine Pfeife ist, weil er das leere Tor nicht trifft, sondern dass er ein Zitat, Neger ist. Und das jetzt dann nochmal mittelfränkisch, Neger, das klingt noch dreimal ekliger, als es überhaupt schon ist. Und also das hat mich so schockiert, dass da auch, es kam da keine Widerrede. Und da war nicht einer irgendwie im Block, der den anderen dann angestupst hat und gesagt hat so, boah, ey, ne? Lass das mal, du kannst dein Scheiß, kannst du dann später am Stammtisch rauslassen, wenn du unter deinesgleichen bist, aber das hat hier nichts verloren und das war ganz eklig. Ist aber in Nürnberg ja auch kein Einzelfall, also das ist ja in anderen Stadien war das ja sogar in den 80er, 90er wurden dann die Spieler mit Bananen beworfen und das.
Gut, ich weiß nicht, wie das im Augenblick bei Chemnitz ist. Also die haben ja ganz offensichtlich, das war ja jetzt auch diese Woche beziehungsweise letzte Woche wieder aktuell, haben die ja ganz offenbar ein Rassismusproblem, das nochmal über sowas wie ein Spieler wird Neger genannt hinausgeht, weil da halt Neonazis offenbar die dominierende Gruppe in der Fanschar sind, wie es scheint.
Das scheint so zu sein, ja. Wobei, da muss man dann ja auch wieder den, ich will jetzt nicht sagen, dass das ein isolierter Zustand ist, aber Chemnitz ist ja jetzt also gerade in den letzten Wochen und Monaten mehrfach nicht, also aus politischer Sicht nicht sonderlich neutral aufgetreten. Und ich meine, die Jungs und Mädels, die dann da irgendwie bei den Fascho-Demos irgendwo mitlaufen, die haben dann Samstag oder Sonntag natürlich auch nichts vor und dann muss sich die Zeit irgendwie vertrieben werden und dann.
Ja, also wenn, was ich gelesen habe, ist, dass wohl auch Hooligans aus dem Chemnitzer, aus dem Umfeld vom Chemnitzer FC bei diesem Sturm auf Konnewitz vor ein paar Jahren irgendwie federführend beteiligt waren. Und also jetzt 2018 diese Aufmärsche nach dem Tod von dem Deutschkubaner, Name vergessen, Daniel irgendwas, glaube ich, inklusive der Hetzjagden, die gingen ja auch auf einen Aufruf von diesen Chaotik, oder wie die heißen, Chaotik Chemnitz oder so. So eine Ultra-Gruppierung, die halt so rechts ist, wie man nur sein kann.
Ja, wobei sich da jetzt wahrscheinlich jede andere Ultra-Gruppierung hart aufkoffern würde, wenn man die
Herrschaften
Ultras nennt.
Ach so, ja, okay, das tut mir natürlich leid, wenn ich da irgendwelche Gefühle verletzt habe. Naja, so oder so, also Rassismus und Fußball, das war für mich schon oder es ist schon ein Thema, was bei mir auch dazu geführt hat, dass ich eben Fußball immer unwichtiger empfunden habe. Also ich habe in der Zwischenzeit recherchiert, ja, er kam aus dem Senegal, also Luis Gomis, er war 1,93 Meter groß und er hat von 2000 bis 2002 beim Club gespielt. Wir waren aber 2003 nochmal beim Club, weil da zwar haben wir den Ordner gebeten, dass wir den Rasen küssen dürfen.
Also ich daran dann war das nicht unser letztes gemeinsames Spiel beim Club.
Nee, aber also diese Sache, dass halt die farbigen Spieler, die wurden halt beim Ausrufen durch den Stadionsprecher, der schreit dann den Vornamen und dann gibt das Publikum quasi den Nachnamen zurück und Louis wurde da halt Louis Arschloch genannt. Es war völlig unabhängig davon, ob der jetzt Tore geschossen hat oder nicht. Das war mit Sicherheit schon eine Situation, in der ich festgestellt habe, dass halt irgendwie Fußball und Rassismus irgendwie oft nicht so weit entfernt voneinander sind, wie sie sein sollten. Und anssonsten habe ich das halt auch irgendwie in Zusammenhang mit der Nationalmannschaft erlebt. Also seit 2006 ist es ja wieder, oder ist es, was heißt wieder, es ist seither üblich, dass es Public Viewing gibt, dass halt überall die Fahnen sind, dass Lidl Fahnen verkauft, die man über seine Rückspiegel ziehen kann. Also dieses Fahnenmeer hat für mich immer irgendwie was Beunruhigendes gehabt, aber ich habe auch eine konkrete Situation erlebt, das war bei der EM 2012, als Deutschland im Halbfinale gegen Italien ausgeschieden ist. Da hat Mario Balotelli, das ist dieser farbige Italiener, hat damals zwei Glocken reingehauen und also zwar richtig geile Dinger, wenn man das so betiteln will. Und hat sich da dann das Trikot vom Leib gestellt und halt hingestellt wie der, ja, ich glaube, wer irgendwie mal 2012 was mit Fußball zu tun hatte, der weiß schon, was ich meine. Da gab es dann auch zig Memes, bevor Memes so hießen. Und naja, der hat sich halt hingestellt und in dem Augenblick hat einer in der Kneipe, als in der ich das angeguckt habe, eben gebrüllt, du Scheißneger. Und ich hätte mir scheiß Italiener eingehen lassen, weil ich meine, da spielst du halt gegen Italien, dann kocht irgendwie die Emotion hoch, ne? Und du schreist ja auch scheiß Bayern, ne? Mach das doch, ich glaube da dann nicht daran, dass daran dann irgendwie bilaterale Konflikte entstehen, aber scheiß Neger, das geht über etwas hin, über diese Nationalität, die da halt gerade in den Teams repräsentiert wird, hinaus, ne? Also das ist einfach unfassbar. Und ich habe halt den Eindruck, es hat mich halt so beeindruckt, dass dieser Mann in dem Umfeld das machen konnte ohne große Gegenwehr und er sich auch nicht dafür geschämt hat. Und
kamen denn Widerworte irgendwo aus der Kneipe?
Nee. Nee. Also ich habe dann halt was gesagt. Aber die Ausrede war dann, ja, das war halt aus der Emotion heraus. Aber ich denke, es gibt einfach Sachen, die darfst du auch nicht aus der Emotion heraus machen, ne? Also, nee. Den aus der Emotion heraus totgehauen. Ach so, okay. Ja, dann mach weiter. Keine Ahnung. Also, ich weiß es nicht. Ich habe so seit meinem Jugendalter bis jetzt hat sich die Gesellschaft irgendwie nach rechts verschoben, wenn man das mal so sagen will. Man sieht es ja an Wahlergebnissen. Und ich habe das schon irgendwie immer so wahrgenommen, dass so dieses neue erlaubte Stolz sein, also wir dürfen wieder stolz sein, was letzten Endes durch den Fußball mitgebracht wurde, da durchaus eine Schlüsselrolle gespielt hat. Das ist aber, das ja, ist nicht unbedingt deine Meinung, oder? Du findest bisschen.
Nee, ich wollte dich jetzt ausreden lassen. Also am Ende des Tages empfinde ich das als recht, recht steile These, dass man diesen Rechtsruck, der ja auch faktisch nachweisbar ist, also da braucht man sich eben dann nur die Wahlergebnisse und ja nicht nur irgendwie in MacPom oder in Sachsen-Anhalt angucken, sondern das zieht sich ja wirklich leider durch die komplette BRD. Das jetzt gleichzusetzen mit und ich würde mal jetzt einfach mal mutmaßen, dass das mit der WM 2006 im eigenen Lande angefangen hat, dass es wieder, also zum einen fing das da an mit dem Public Viewing, dass daraus wieder
ja, was heißt so wieder? Vorher gab's das noch nie, glaube ich. Also es, ja, wie auch.
Das war,
also
das,
die Technologie hat ja gar nicht existiert.
Also, nee. Das nicht, aber so grundlegend, dass das wieder in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt wurde, dass man gemeinsam sich ein Spiel anguckt und da auch gemeinsam die Farben seiner Mannschaft trägt. das war wahrscheinlich schon 2006 war das wohl so ja. Der Auslöser. Und aber dass man da jetzt sagen kann, dass nur dadurch, dass sich hier Stefan und Thomas und Melli, die dann gemeinsam irgendwie, weiß nicht, auf den großen zentralen Platz der Stadt gehen und sich dann da irgendwelche krebserregenden Farben auf die Backen schmieren, dass dadurch eine Rechtstümelei irgendwie entsteht, dass man da in irgendeiner Weise nachhaltig irgendwas draus zieht, dass man seine politische Einstellung verändert, das wage ich jetzt mal in Frage zu stellen.
Also das kann ich mir. Ich meine, es ist ja immer so dieses Gruppengefühl, was solche Sachen heraufbeschwört. Also
ja, die gehen da aber ja nicht hin, irgendwie irgendjemand durch die Straße zu jagen, sondern die gehen da hin, um sich ein Fußballspiel anzugucken. Mhm. Und ich meine, am Ende des Tages ist ein Stadionbesuch jetzt mal abseits der Nationalmannschaft, da ziehst du dir auch, oder der Fan zieht sich dann auch irgendein Trikot an oder trägt die Farben seines Vereins. Und das hat jetzt beileibe dann auch nicht irgendwie die Auswirkung, dass man sich da dann, das ist halt Sport ist Sport und das andere ist das andere. Und ich meine, gerade die deutsche Nationalmannschaft, und das war ja 2006 schon so, da war unser Top-Stürmer, hat polnische Eltern, nicht? Und ist, glaube ich, sogar in Polen geboren. Also wenn man das, die deutsche Nationalmannschaft als Vehikel für seine rechte Denke irgendwie verwenden will, dann ist man da meines Erachtens, also das sollte eigentlich jedem Fascho auch gewahr werden, relativ schlecht aufgestellt. Also
Naja,
ich meine, man muss sich die Diversität in der deutschen Nationalmannschaft ja einfach angucken. Das ist nicht der Hans Müller, der
teilweise jetzt, ja schon.
Aber halt eben nicht. Also wenn du dann halt einfach, wenn ein 2 Meter großer Jerome Boateng da hinten drin steht, dessen Name man in Chemnitz wahrscheinlich gar nicht aussprechen kann, dann muss man doch schon wieder sagen, so okay, der gehört eigentlich nicht zu mir. Also sollte der Fascho sich eigentlich
genau sagen. Und das ist ja auch das, was dann Alexander Gauland genauso gesagt hat vor der EM. Und
aber du siehst also, ja, ist ja eben, du hast ja bei der Aussage beziehungsweise bei der Reaktion darauf gerade eben gesehen, so, nee, Alter.
Naja, aber in unserer Mitte-Links-Blase, also ich glaube schon, dass sich dadurch Leute rechts von der Mitte durchaus beeindrucken lassen, eben diese Nationalmannschaft als deutsches Aushängeschild sehen und dann sagen, um es jetzt nochmal so zu sagen, der Neger gehört da eigentlich nicht rein. Oder zu sagen, der ist aus Gnade darf der jetzt noch mit, aber wünschenswert wäre schon eine biodeutsche Mannschaft. Also ich bin mir absolut sicher, dass es solche Meinungen rechts von der Mitte absolut populär sind. Also Alexander Gauland hat das mit Sicherheit nicht gesagt, ohne damit den ein oder anderen auf die ein oder andere Zustimmung zu treffen von mindestens 10% oder so in der Gesellschaft wahrscheinlich sogar. Also nur weil die Sachen augenscheinlich sind, heißt es ja nicht, dass die anderen das dann auch nicht mehr so machen. Also ich meine, irgendwelche Leute zu verfolgen wegen ihrer Hautfarbe, das macht aus meiner Sicht überhaupt gar keinen Sinn, aber andere Leute scheinen das ja irgendwie für ein faszinierendes Hobby zu halten. Und also ich glaube schon, dass das halt die deutsche Nationalmannschaft in der Art und Weise missbraucht werden kann für solche oder als Nährboden missbraucht werden kann für solche Meinungen und Einstellungen.
Ja, für alte, traurige, weiße, faschistisch veranlagte Männer. Ja,
das stimmt ja gar nicht. Schon. Das sind ja auch 19-jährige Jungs in Chemnitz oder so, die kaum eine Perspektive haben
und
die sich halt freuen, wenn sie jemanden aufs Maul geben können.
Na klar.
Also, ich meine,
aber du kannst doch jetzt nicht diese Aussage von Gauland, die lächerlich bis ins Mark ist, für bare Münze nehmen, beziehungsweise das jetzt auf die Gesamtgesellschaft übertragen. Also ich finde gerade
diese
Aussage hat sich eigentlich ja ein relativ direkter und ohne jetzt großartig herumgeschwafle Reaktionen in der Gesellschaft gezeigt. Also da sind dann Leute zu Spielen aufgetaucht, die dann Plakate hochgehalten haben, hier, das ist doch mein Nachbar, und also da kann man jetzt, also ich habe kein Plakat gesehen, also keiner, der in irgendeiner Art und Weise bei mir auf dem Bildschirm aufgetaucht ist, wo es der dann gesagt hat, so, ja, nee, das mit dem, die Aussage von Gauland, die ist vollkommen richtig, also den Neger möchte ich nicht als Nachbarn.
Ich denke, das ist aber genau das der Punkt, dass diese Leute eben nicht auf unseren Bildschirmen auftauchen, aber es muss sie ja geben, wenn die eben die entsprechenden Wahlzettel so ausfüllen.
Und, ja, aber das ist nicht eine Gesellschaftsmeinung. Das ist so weit kann man nicht gehen. Das ist eine dumme Meinung.
Es ist eine Meinung von jedem Zehnten ungefähr in Deutschland. Also ist es schon eine gesellschaftlich relevante Meinung, würde ich denken.
Ja, es ist aber weiterhin ein Zehntel, und wir reden hier jetzt nicht von irgendwie.
Nein, in Sachsen ist es nicht. Ein Viertel.
Ja, klar, ja. In Sachsen.
Naja, gut.
Da jetzt zu sagen, ein Gauland diskreditiert ein Jerome Boateng und die komplette BRD jubelt dem zu, so ist es ja beileibe auch nicht.
Nee, so ist es nicht, aber also ich denke schon, dass der DFB, was so dieses ganze Thema Integration angeht, nicht das geleistet hat, was er vielleicht zu leisten imstande wäre.
Das steht ja wieder auf einem anderen Blatt, aber das ist ja ein komplett anderes Thema.
Genau, aber die Frage ist, wie könnte man schaffen, dass eben Fußball nicht mehr als Boden oder als Projektionsfläche für rechtes Gedankengut missbraucht wird. Da ist auch der Chemnitzer FC völlig hinterher, wenn der einfach eine Trauerfeier für einen Neonazi während dem Spiel zulässt. So. Und letzten Endes, um vielleicht dieses Thema ein bisschen zur Seite zu schieben, weil wir auch noch andere Sachen, ich würde sagen, dass diese Plattform, die der Fußball mitunter bereitstellt oder ja fahrlässigerweise quasi bereitstellt, dafür, damit er von Rechten missbraucht wird, das war auf jeden Fall ein Punkt, der für mich Fußball ein Stück weit aus dem Fokus verschoben hat. Genau. Ja, aber wenn wir schon beim DFB sind, da sind ja auch irgendwie die ganzen Ultra-Gruppierungen dran, dass die wollen nicht, dass es dann irgendwie in der Halbzeitshow vom DFB-Pokalfinale irgendwie Helene Fischer auftritt und dann ist scheiß DFB eben dieser Slogan, aber also wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, wie diese ganze Geschichte mit dem Sommermärchen, was da irgendwie an korrupten Strukturen drin steckt, aber auch halt Sachen, die irgendwie wirklich anfassbar sind, wie dass halt einfach der DFB zu jedem großen Event Lustreisen für seine Assoziierten, also die scheinbar ehrenamtlich arbeiten, finanziert, dass da dann irgendwie zur WM in Brasilien in Saus und Braus gelebt wird mit einem Budget, das halt in die Millionen geht, und die halt als gemeinnütziger Verein oder Verband in dem Fall totale Steuerbefreiungen und Erleichterungen haben und andere Vereine, die in kleinerem Maße konkret irgendjemandem helfen, haben da halt damit zu knabbern, dass sie eben vom Finanzamt entsprechende Anerkennungen nicht kriegen, das ist mit Sicherheit auch was mich sehr abturnt.
Ja, das muss es einen ja fast, wenn man da mit einem gesunden Menschenverstand rangeht. Also das ist ja.
Ja, aber
Ja, bitte.
Es ist halt auch sowas, was sich nie ändert. Ne? Das ist die UEFA, weißt du, dann wird Platini wird dann entfernt, dann ist endlich hier, wie hieß er? Sepp Blatter von der FIFA ist weg, aber jetzt, weißt du, dann kommt der nächste und das ist immer der gleiche Haufen an schmierigen Wichsern, die halt da irgendwie die Geschicke lenken und ich finde diese mafiösen Strukturen, die finde ich beim Fußball genauso schlecht wie in der Kirche oder bei der tatsächlichen Mafia. Aber warum ist das nichts, das dafür sorgt, dass tatsächlich Fans großflächig demonstrieren und dass die Stadion leerer werden, etc.?
Naja, weil das eine mit dem anderen erstmal relativ wenig zu tun hat. Ich meine, dem Stadionbesucher, und da reden wir jetzt ja von der Masse, jetzt nicht von irgendwelchen aufgeklärten Menschen, die dann das ganze System hinterfragen und davon dann auch eine Entscheidung abhängig machen, sondern das sind dann ist dann Vater und Sohn, die sich dann irgendwie Wolfsburg gegen Darmstadt angucken wollen oder so. Und die gehen dann da rein und zahlen dann da ihre, weiß ich nicht, 30 Euro Eintritt und 5 Euro für die Stadionwurst. Und dann sind so Themen wie Blatter und irgendwelche Korruptionsskandale sind dann ja erstmal außen vor. Man möchte einfach einen schönen Nachmittag mit seinem Kind verleben und dann, da ist erstmal alles wurscht. Auf der anderen Seite hast du dann natürlich eben die Herren und Damenschaften, die sich da politisch dann dementsprechend auch noch einbringen, beziehungsweise da den tieferen, die Frage nach dem Warum und wie lief das eben stellen, und die stellen sich dann natürlich auf die Hinterfüße, und das sind dann in den meisten Fällen sind das dann die Ultragruppierungen, die dann ihrem Unmut dann auch Luft machen. Aber man hat ja leider eben auch gesehen, was das zur Folge hatte. Also es, die einzige Aktion, die mir jetzt bundesweit von Ultragruppierungen noch im Gedächtnis ist, die tatsächlich auch in Anführungsstrichen gefruchtet hat, im Sinne von, dass man sich mit DFL und DFB zusammengesetzt hat, war die Montagsspielfrage. Wo dann auch großflächig, also quer, also von Hamburg bis München, von Köln bis Berlin, eben der Unmut kundgetan wurde und sie dann am Ende des Tages zumindest erreicht haben, dass sie sich mit den Verantwortlichen zusammensetzen, um dann da ihre Gründe dann vorbringen zu können. Aber auch da muss man dann wiederum sehen, ich meine, da stehen dann andere steht ein größerer Kontext dem Ganzen zugrunde, nämlich, dass je mehr, und das sieht man in Spanien, das siehst du in England, je mehr Spieldaten, also auch am selben Tag, je Uhrzeiten. je länger der Konsument sich Spiele angucken kann, umso mehr Werbung kann geschaltet werden, umso mehr Werbung kann verkauft werden, umso mehr nimmt die Premier League in dem Falle dann noch ein. Und das ist natürlich hochgradig attraktiv für die DFL, da dann einfach zu sagen, dann kann ich das Spiel kann ich Sky verkaufen, das Spiel kann ich Eurosport verkaufen, das Spiel kann ich DAZN verkaufen. Und am Ende des Tages wird der Säckel des DFL immer voller und der Konsument hat in Anführungsstrichen den Vorteil, dass er von Freitag bis Montag eigentlich Fussi durchgucken kann. Aber dass man das, also allein schon so Sachen wie, dass halt einfach mal 9 Spiele parallel zueinander laufen, weil das ja dann auch einfach eine gewisse Attraktivität hat, die werden dann da außen vor gestellt.
Naja, es hat ja über bestimmt 10 Jahre eigentlich ganz gut geklappt mit den Samstag-Sonntag. Also ich meine, in den 90ern war es immer Samstag 15:30 und Sonntag 15:30 samstags und 17:15 Uhr am Sonntag. Und dann kam irgendwann nochmal eine zweite Uhrzeit an beiden Tagen dazu und dann kamen vorletzte Saison die Montagsspiele dazu, ne? Aber klar, es ist natürlich verständlich, dass das halt auch finanziert werden muss, welcher Reibach da gemacht wird letzten Endes. Aber im Endeffekt geht das halt dann, und das hast du ja jetzt auch eigentlich schon so geschildert, nur zu Lasten der Fans. Und das ist halt die Frage, also wer sitzt am längeren Hebel? Also sind's die Fans, die einfach sagen können, na gut, dann komme ich nicht mehr? Oder ist es doch der DFB, der sagt, ich nehme euch oder die DFL, die sagen, ich nehme euch halt den Lebensinhalt weg?
Ja gut, also, am Ende des Tages muss man, und ich meine, dass die Frage, die du vorhin in den Raum gestellt hast, warum ändert sich da nichts und warum ist man da nicht dagegen? Ich meine, der einzelne kleine Konsument kann relativ wenig dagegen machen, gegen diese mafiösen Strukturen. Der kann dann bestenfalls sagen, okay, ich supporte euch nicht mehr, ich konsumiere das nicht mehr.
Ja, aber irgendwie scheint das, scheint das nicht so populär zu sein, seinen Konsum einzuschränken. Das ist ja nicht nur auf Fußball bezogen, aber.
Ja, aber es ist ja auch, diese Frage stellen wir beide uns jetzt mit unserer, wie du meintest, Mitte-Links-Ansicht und einem dementsprechenden Background-Wissen. Aber am Ende des Tages hast du wieder den Vater mit seinem Sohn oder seiner Tochter, die sich einfach einen Scheißdreck darum kümmern.
Ich glaube nicht, dass das so viele Väter und Töchter sind. Ich glaube, das sind eigentlich alles Besoffene um die 30. Also so ja. Der Großteil. Also meinst du, die Struktur im Stadion bei Schalke ist so, dass das irgendwie, dass dieser Familienanteil tatsächlich so beträchtlich ist?
Also ich kann dir das von Schalke nicht sagen. Ich kann dir das von den Stadien sagen, in denen ich verhältnismäßig regelmäßig bin. Und da hast du tatsächlich viele Pärchen, viele Väter mit oder auch Familien mit Kindern. Du hast viele Alte mit bei. Also es ist einfach ein Durchschnitt der Gesellschaft. Also da gibt's Leute, die interessieren sich halt für und Leute nicht. Und dann hast du natürlich auch deine ollen Vögel da vorne mit ihrer Zaunfahne. Da ist natürlich der Mitte 20, Anfang 30-jährigen Durchschnitt männlich deutlich höher. Aber am Ende des Tages sind eigentlich ja genau diejenigen, die das Maul aufmachen und die dann Missstände vielleicht anprangern. Und eben nicht der Opa, der dann da sein Weizenbier trinkt und der Spielvereinigung Fürth beim Verlieren zuschaut.
Naja, gut, also ich meine, das Thema ist auch irgendwie das kann man, ich glaube, das könnte man deutlich weiter auffächern und da irgendwie auch in die Tiefe gehen. Wenn man sich halt so Sachen anschaut, wie dieses ganze Thema Football Leagues, da gibt's so viel, was einfach schief läuft und es ist eine Presse da, die das in Kleinstarbeit quasi der Öffentlichkeit vor die Füße legt. Und trotzdem ist das Interesse daran, Strukturen zu ändern, ganz offenbar gering. Also beim DFB genauso wie bei den Leuten, die halt die Konsumenten eben sind. Also ich meine, es lässt sich halt einfach den Kopf darüber schütteln, dass Neymar jetzt irgendwie 222 Millionen Euro Ablöse kostet. Aber ja, man nimmt's halt hin und macht halt einfach mit. Und weißt du, wenn die...
Ich glaube aber, das ist auch aus einer gewissen Hilflosigkeit oder einer gewissen Hilflosigkeit geschuldet. Ich meine, wie gesagt, der Konsument kann sich entscheiden, entweder ich trage das mit oder mir ist es halt wurscht, ich blende das komplett aus, ich möchte einfach nur Fussi gucken oder ich wäre dementsprechend aktiv, dann muss ich es aber auch dementsprechend boykottieren. Und ich glaube, da ist vielen dann einfach die... nennen wir es mal pathetisch, Liebe zum Sport, liegt da einfach deutlich näher als die Moral.
Ja, beziehungsweise ja auch die Gewohnheit. Ich meine, das ist ja beim Fleischessen oder sowas genau das Gleiche. Weißt du, kannst dir einen Film angucken, wie es ausschaut, wenn sie die Schweine in die Schlachtung hetzen und dir nachher einen Burger kaufen. Weißt du, weil ich glaube, wegschauen ist immer einfacher als hinschauen. So. Ja, klar. Und naja, aber das ist halt ein Punkt, der für mich als Fußballfan wichtig ist, dass ich das sehe und mit dem Kopf schüttel und mir denke, ich will dieses Spektakel nicht. Ne? Und,
Nö, aber das steht ja auch frei, das kannst du ja dann auch, also ich bin auch jemand, ich gucke mir dann, wenn WM, EM ist, dann gucke ich mir das an, aber also beileibe nicht mehr mit dem Enthusiasmus, wie ich es als Kind, heranwachsender, Jugendlicher und dann junger Erwachsener getan habe. Ich nehme es halt zur Kenntnis und schaue mir dann auch dementsprechend Spiele an, weil ich einfach an dem Sport interessiert bin. Aber auch da muss man dann jetzt auch, und ich meine, da kommen ja jetzt noch rosige Zeiten auf uns zu mit Russland und Katar, die Austragungsorte der nächsten Weltmeisterschaften. Das ist ja, also Hanebüchen. Ich will, also das wird bestimmt auch irgendwann mal ans Tageslicht kommen, was dann da im Hintergrund für Gelder geflossen sind. Also gerade in Katar, einem Staat, der so lebensverneinend ist, wie nur irgendwie möglich. Also da werden Stadien aus dem Nichts hochgezogen mit offensichtlichen Menschenrechtsverletzungen beziehungsweise den Arbeitern, die das Ding dann oder die Dinger da hochziehen müssen. Und dahinter steht dann auch wieder der Verband, der das ganze Ding am Ende des Tages austrägt. Und ich so gern ich's hassen würde, Aber ich kann dir jetzt nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass ich es mir nicht anschauen werde. Hm. Einfach weil ich eben an dem Sport so interessiert bin.
Ich habe ja schon die komplette WM 2014 ausgelassen, aufgrund dieser Erfahrung in der Kneipe bei der EM 2012 habe ich außer das Finale habe ich kein Spiel gesehen und habe währenddessen aber telefoniert. Und es war für mich dann sehr ärgerlich, weil ich hatte mich ja dann entschieden, quasi es zu boykottieren und genau dann wurde Deutschland Weltmeister. Aber auf der anderen Seite, hat der Boykott eigentlich auch mein Verhältnis dazu wieder ein bisschen verbessert, weil ich einfach, also das ist vielleicht eher eine Lebensweisheit, bitte jetzt aufmerksam sein, liebe Hörer, aber immer dann, wenn man es schafft, sich selbst zu disziplinieren, dann ist man danach auch einfach gestärkt und ich wusste, dass ich damit umgehen kann, Fußball nicht gucken zu müssen. Und vielleicht ist das, also das ist mit Sicherheit auch ein Aspekt dessen, warum Fußball mir unwichtiger geworden ist, weil ich irgendwann gemerkt habe, und zwar eigentlich auch vor allem ganz konkret bei der WM 2006, wie sehr Fußball mich beeinflussen kann in meinen Gefühlslagen sozusagen. Als Deutschland 2006 dann wieder gegen Italien ausgeschieden ist, da habe ich tagelang geträumt, ich wäre Jens Lehmann, dessen Arm nicht lang genug ist, um diesen Schuss von Fabio Grosso zu blocken. Und das ist jetzt eine ganz persönliche Sache, aber geht's dir nicht auch manchmal so, dass Fußball dich so enttäuscht hat, dass du dir gedacht hast, mir reicht's, ich mach Schluss?
Das war tatsächlich früher so. Und ich find's manchmal wirklich traurig und ärgerlich, dass ich diese Emotion jetzt, also bei dir ist sie jetzt negativ konnotiert, bei mir war sie eigentlich ausschließlich positiv, also soweit ich mich dran erinnere, diese Freude, die man dann hat, wenn sein Verein in der vierten Minute der Nachspielzeit noch irgendwie ein Tor reinstöpselt, und dieser Enthusiasmus, den kriege ich komischerweise nicht mehr auf. Also für keinen Verein, für keine Nationalmannschaft und gar nichts. Ich freue mich dann immer und denke mir so, Mensch, das ist aber taktisch toll und clever aufgestellt.
Ich vermute, das liegt einfach im Älterwerden. Also ich habe auch so die allgemeine Beobachtung gemacht, dass nichts mehr so aufregend ist, wie es das mal war. Also ich meine, als ich mit 9 oder so den ersten Mr. Bean-Film im Kino gesehen habe, da habe ich so gelacht, dass ich keine Luft mehr gekriegt habe. Ich glaube, ich habe in meinem Leben nie wieder so gelacht. Das war einfach dann erreicht, was lustig sein kann so. Und ich glaube, weißt du, wenn du halt beim Fußball ein zweites, ein drittes, ein viertes Mal damit konfrontiert wirst, dass es dich halt irgendwie, wie nennt man das denn, überrascht oder erfreut oder auch eben enttäuscht. Vielleicht stumpft man da einfach auch ab. Vielleicht ist das was.
Das kann durchaus sein, dass das natürlich auch so eine Erfahrungssache ist und dass man da diverse Szenarien dann schon einfach durchgespielt hat und wenn man da jungfräulich rangeht, dass es vielleicht ganz anders kickt. Das kann ja durchaus sein.
Ja.
Aber irgendwie vermisse ich das so ein bisschen. Also ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern. Ich klinge wie mein Opa. Wie ich vor, weiß ich nicht, 10? Na, wahrscheinlich schon länger. 10, ja, 10, 12 Jahren mir die Sportschau angeguckt habe. Mhm. Samstag abends. Und mir den Tag über Ohren und Augen zugehalten habe, um keine Ergebnisse gespoilert zu bekommen. Ich meine, das war deutlich einfacher damals.
Weil das Wort Spoilern auch noch nicht.
Das zum einen, zum anderen hattest du kein Smartphone. Schlimmstenfalls läufst du an der Kneipe vorbei, wo irgendeine Live-Übertragung ist. Ja. Oder hörst im Radio irgendwie was. Aber sonst, wenn du heute, keine Ahnung, Samstag um 17 Uhr mal irgendwie die Schlagzeilen bei Spiegel Online durchlesen möchtest, dann hast du auch schon wieder verloren. Und wie ich dann die Sportschau angeguckt habe und da absolut ausgerastet bin, als der Club gegen, weiß ich nicht, gewonnen hat. Und aber auch in welcher Art und Weise. Und das habe ich seit 5, 6 Jahren nicht mehr herbekommen. Wo ich es hin und wieder herbekomme, ist im Stadion, weil du tatsächlich, also ich bin hin und wieder bei der Spielvereinigung Fürth im Stadion, Da ist manchmal auch tatsächlich Stimmung, also nicht häufig, aber wenn dann da Stimmung ist, und das ist eigentlich dann auch relativ wurscht, von welcher Seite, ob jetzt von den Gästefans oder von Seiten der Spielvereinigungswirt, dann macht das schon voll Bock. Also ich habe da das DFB-Pokal-Halbfinale Spielvereinigungswirt gegen gegen Borussia Dortmund gesehen, das ist allerdings auch schon ein paar Tage her. Und das ging dann ja noch, also wieder erwarten, hat sich Fürth nicht abschießen lassen, ging dann in die Verlängerung und kurz vor der 120. hat, ich glaube, das war damals noch Ilkay Gündoğan, ein Ball, also an den Pfosten geschossen aus 20 Metern und der ist dann dem Fürther Torwart an den Rücken geprallt und ist dann ins Tor. Und das war, wir haben uns alle schon so aufs Elfmeterschießen gefreut, weil da hätte man tatsächlich ja noch eine realistische Chance gehabt, irgendwie weiterzukommen. Klar. Aber das war einfach nur so, so wie, also ein fußballerischer Coitus Interruptus. Das war total schlimm, aber dann eine Sekunde später auch schon wieder gut, weil es ja einfach so skurril und lustig war. Und das hätte ich jetzt, wenn ich es mir zu Hause auf der Couch angeguckt hätte, wahrscheinlich nicht so wahrgenommen. Hätte ich ausgemacht und mehr ins Bett gegangen.
Also ich kann eigentlich bei allem immer mitfiebern, aber ich will es eigentlich gar nicht zulassen. So, ich habe also diese Nähe von Leid und Freude quasi beim Fußball, das ist mir einfach zu nah. Ich glaube, das geht mir zu sehr an die Substanz. Ich bin da echt so selbst wie nennt man das, Herzinfarkt gefährdet, glaube ich. Also ich, ja, keine Ahnung. Und dann sind es halt echt auch so die großen Enttäuschungen, die ich einfach dem Fußball übel genommen habe. Und also zum Beispiel eine Sache, die ich war eine Zeit lang schon wirklich feurig für den Club, sagen wir es mal so. Ne? Und dann hatten die eben Hans Meyer als Trainer, die haben dann 2007 den Pokal geholt. Und da war halt dieser wahnsinnig eloquente, witzige und offenbar sehr fachkundige Fußballtrainer. Und in der Hinrunde der Folgesaison haben die den dann entlassen, weil es halt nicht lief. Und die hatten dann natürlich die Doppelbelastung mit dem UEFA-Pokal damals. Das haben wir auch, weißt du noch, das haben wir zusammen geguckt, dieses eine Spiel, wo Ivan Zaenko dann irgendwie so aus 30 Metern gegen die Latte geschossen hat. Oh ja, Gott, im Hexenschuss.
Ja.
0,5er Becks, 2 Euro.
Vorzeit.
Ja, genau. Und naja, dann war Hans Meyer halt weg und ich habe einfach diese Dummheit dieses Vereins, also man sagt ja, der Club ist ein Depp, aber dass er so ein Depp ist, damit habe ich halt einfach auch nicht gerechnet. Und das war, glaube ich, wirklich so das letzte Mal, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte mich mit einem Verein identifizieren. Ja, keine Ahnung.
Das habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Also ich habe auch
Hans nie überwunden.
Meyer geliebt. Also ja. Und ich glaube, das ist auch seit Hans Meyer ist der Verein, also trotz jetzt Wiederaufstiegs, aber ich meine, man sieht ja, wo er jetzt in der ersten Liga ist, ja. Hat der sich nicht mehr berappelt. Also der kreucht immer irgendwo unter ferner Liefen rum. Und damals unter Meyer war das einfach, der Verein hat wieder eine Struktur gehabt, die Mannschaft hatte eine Struktur.
Ja.
Und dieser Typ war halt einfach eine Granate, der war, also ich fand den so rasend toll.
Der hat halt eben solche...
Ich kann mich noch
sehr,
sehr gut an ein Interview nach einem, das müsste, weiß ich nicht mehr, das findet man bestimmt. Das war entweder, war es eine Niederlage oder war es dann ein Unentschieden irgendwie so in der letzten Minute noch irgendwie eben das Tor reinbekommen. Und dann wurde von einem Reporter gefragt, was denn jetzt passieren wird mit dem Delinquenten, dem Abwehrspieler, der den Fehler begangen hat. Und dann sitzt dieser wunderschöne alte Mann sitzt dann da und sagt dann furztrocken, ja, wir werden uns das alles dann in der Videoanalyse nochmal zu Gemüte führen, werden den Schuldigen ausmachen und werden diesen dann standrechtlich erschießen. Und das war einfach nur so Punkt. Und danach hat natürlich, war kurz Stille und dann haben alle gelacht, aber das war die richtige Antwort auf diese unfassbar dumme Frage.
Ja.
Und mit Ausnahme von sehr, sehr wenigen Trainern, die ja alle nur noch diesen glatten Sprech haben und ich möchte da jetzt bloß nichts Falsches sagen und nicht anecken, sondern einfach auch mal mit einem ironischen Unterton, was ja auch wiederum eine gewisse Intelligenz voraussetzt, da das zu kontern, das fand ich spitzenmäßig. Und das war nur eine seiner Stilblüten. Also wenn der Mund aufgemacht hat, da kam er nicht meistens immer entweder was Kluges oder was Lustiges
raus. Ich habe keine Ahnung, wie der in der DDR überlebt hat, ohne umgebracht zu werden.
Ich auch nicht. Also, das habe ich mir auch schon gefragt.
Auf der anderen Seite, der hat ja mit Carl Zeiss Jena war der im Europapokal der Pokalsiege im Finale 1981. Ja, also der hat ja offenbar hochgradige Erfolge auch für die DDR eingefahren, aber also mit so einer Klappe in so einem unter so einem Regime zu überleben, keine Ahnung, wie das funktioniert. Also ich glaube,
da liegt jetzt nur die Vermutung nahe, dass er in einem anderen Verein vielleicht auch noch nahe stand.
Ja,
aber das wollen wir jetzt mal nicht mutmaßen.
Nee, aber das war eben auch so einer, der hat halt, das weißt du, ich habe jetzt hier in der Kneipe gegenüber von meiner Wohnung, da sitzt einer, der hat immer eine Kölnmütze an, ne? Ist FC Köln-Fan. Und wenn du mit dem redest, dann musst du über Fußball reden. Und wenn du über Hans Meyer redest, dann mag der den. Obwohl der ja auch Gladbach-Trainer war, was ja für Kölner normalerweise ein Problem sein dürfte, aber das war halt so einer, das war einfach ein Okayer. Den musstest du gut finden. Und er hat halt auch noch so Sachen gemacht, die dann Fußball zu wirklich was Spannendem machen. Und das ist nicht, dass Aubameyang sich eine Batman-Maske nach dem Tor anzieht, sondern das ist, dass in der 120. der Torwart getauscht wird, damit beim Elfmeterschießen der andere die Dinger hält. Und
Gänsehaut.
Ja, genau, das waren halt wirklich, da hatte ich auch, das hat einen halt irgendwie gefesselt und gepackt und sowas. Und gut, der einzige Trainer in die Richtung, der mir jetzt noch einfällt, ist vielleicht Christian Streich, wobei der einem manchmal eben auch auf den Wecker geht. Und ich glaube, Jürgen Klopp hat auch sowas absolut Mitreißendes. Aber
wann geht dir denn Streich auf den Wecker?
Ich finde die Interviews immer teilweise etwas länglich und er hat immer so lange Pausen im Sprechen. Also es ist eher das Sprechen als das, was er sagt. Ja.
Genau. Also ich den Typen finde ich auch hart gut. Also gerade die PKs nach den Spielen, die haben so häufig ein Mehrwert an Humor und
auch
oftmals politischen Aussagen, die teilweise jetzt gerade auch in Freiburg, wo dann ja auch die letzten Monate eine wirklich schlimme Sache passiert ist. Das einfach auch zu benennen. Und das ist meines Erachtens auch in einer gewissen Art und Weise die Aufgabe einer Person, die eben so exponiert steht und für einen Verein steht, da dann
gut,
für den Verein auch zu sprechen.
Gut, das kannst du natürlich in Freiburg entsprechend auch machen, wo die Strukturen halt so offen sind. Aber ich meine, bei anderen Vereinen ist es, glaube ich, nicht so. Also ich meine, wir könnten eigentlich eine eigene Folge wahrscheinlich darüber aufnehmen, wie scheiße wir das Management beim FC Bayern finden. Aber ja, keine Ahnung, ich meine, Freiburg ist halt eben dieser weltoffene Verein, so, weißt du, das ist auf eine andere Art als St. Pauli jetzt, aber schon irgendwo vergleichbar. Das war ja schon immer so, ne? Also, dass die...
Ja, möchte ich gar nicht in Abrede stellen. Also, die haben eine dementsprechende Historie, aber ein Volker Finke habe ich in den 90er sowas jetzt nicht
sagen. Der hat nach jedem Spiel sich erstmal einen Joint reingezogen, so fand ich, sah der irgendwie aus. Also der hat da wahrscheinlich studiert und im 30. Semester ist er Fußballtrainer geworden.
Ja.
Naja, gut, also jetzt ist irgendwie, jetzt hat Bayern gerade Dortmund abgelöst an der Tabellenspitze am letzten Spieltag, ne? Und wenn das jetzt quasi so bliebe, dann wäre jetzt Bayern 7-mal in Folge Meister. Ist das nicht auch was irgendwie den Fußball verlangweilen lässt?
Ja, das sehe ich schon so, aber ich muss da ganz ehrlich sagen, also ich gucke mir, wenn ich dazukomme, gucke ich mir die Sportschau an. Also ich bin kein Sky-Abonnent und habe keinen DAZN und nix. Ich gucke mir dann die Zusammenfassungen an und gucke mir dann auch am Samstagabend die Sportschau an und nehme das zur Kenntnis. Ist jetzt aber jetzt beileibe nicht so, dass ich da irgendwie, dass einer, also mit Ausnahme des Clubs, aber da brauchen wir jetzt nicht drüber reden, der der wird wieder brav absteigen und wird dann eine gute Zweitligasaison spielen. Und dann
wieder aufsteigen, ja.
Und dann wieder eine schlechte Erstligasaison. Ja, aber so ist es halt. Ich meine, das ist ja, man mittlerweile...
Fahrstuhlmannschaft.
Exakt. Ja. Und ich meine, bin jetzt dann ja auch schon nicht mehr der Jüngste in Anführungsstrichen. Ich habe da jetzt schon ein paar Auf- und Abstiege mitgemacht. Man gewöhnt sich da so langsam dran. Aber gerade so, was so den... das Titelrennen angeht, da bin ich so, das ist mir vollkommen wurscht. Und wenn jetzt Dortmund gewinnen würde, dann fände ich es auch super. Also wenn ich da, also gerade die letzten beiden Spiele in der Sportschau sind ja, also wenn sie gespielt haben, dann immer das Dortmund-Spiel und das Bayern-Spiel. Und da muss man dann auch immer ganz ehrlich sagen, das sind im Regelfall sehr attraktive Zusammenfassungen. Das ist aus rein sportlicher Sicht, ist das schön anzuschauen. Und ich meine, um nichts anderes geht's mir dann am Ende des Tages. Und wenn dann ein Lewandowski halt einfach aus 13 Metern nach einer also hanebüchenden Flanke von Ribéry da seine Hacke hinhält und der geht dann halt ins Eck, dann sitze ich da und denke mir so, wow, toll, das war super. Wobei ich mag weder den Verein noch den Typen, aber das war jetzt aus rein sportlicher Sicht, war das cool. Und ob jetzt Bayern gewinnt oder ob Dortmund gewinnt, ich meine, ich glaube gerade diese Saison sind sich so ebenbürtig wie seit langem nicht mehr.
Ja.
Ist mir dann auch schon wurscht. Ich würde mich dann eher freuen, wenn irgendein Verein da mal wieder mitwischt, wie, ich weiß nicht, du wirst dich daran erinnern, dass der erste FC Kaiserslautern mal in die deutsche Meisterschaft gewonnen hat, als 98. wir schon auf der Welt waren. Genau. Ja. Und das sind so Sachen, auf sowas hoffe ich immer. Aber das, glaube ich,
Wolfsburg war zwischendurch auch mal Meister.
Ja, aber da hat auch dementsprechend VW in die Mannschaft Kohle investiert. Ja, da also das ja kam ja auch nicht von Edin ungefähr.
Edin Dzeko und genau. Grafitsch oder wie der hieß.
Genau.
Ja, also es ist halt, dieses ganze Bundesliga-Ding ist halt eine endlose Wiederholung, die halt seit 6 oder 7 Jahren auch immer das gleiche Ende findet, so, ne?
Ja.
Das ist halt irgendwie so, ja, also ich meine, ich weiß nicht, wie der blöde Trainer vom Club jetzt gerade heißt. Ich habe mir gerade erst merken können, wie der andere hieß. Und früher wusste ich das halt bei jedem Verein sozusagen, ne? Ich hab.
Das weiß ich aber auch nicht mehr. Das geht mir tatsächlich exakt genauso. Eckdaten hatte ich alle am Start.
Man denkt halt immer, als Kind denkt man, das ist alles so wichtig, aber das ist es ja gar nicht. Das wechselt ja andauernd, weil es muss ja nur 3-mal ja, verlieren, außer Domenico Tedesco, der nie entlassen werden wird.
Das ist auch ein Thema. Ja,
komisch.
Was ist denn auf Gelsenkirchen los? Also, das ich weiß am Ende auch nicht. Waren die doch immer die Ersten, also nach dem HSV, die sobald mal irgendwie ein Furz schief saß, den Trainer entlassen haben. Ja. Und an dem klammern sie sich fest. Ich meine, letzte Saison war super und da haben sie auch noch toll gespielt, aber was da momentan abläuft, das ist ja gruselig.
Also, ja, und der ist jünger als wir zwei, das finde ich auch gruselig. Ja. Er ist ein Jahr jünger als ich. Also und ja,
aber gut. Ist auch einer von diesen Gelackmeierten, also diese Lackaffentypen, so, die sich dann am Ende des Tages nach einem Champions League Spiel hinstellen und eine 7-0 Niederlage gegen Man City verkaufen als
ja, so die ersten 30 Minuten waren so ganz gut so.
Ja, und ich sehe, dass meine Mannschaft lebendig ist, sage ich so, ja, dass sie nicht tot sind, sehe ich auch, aber dass sie halt scheiße Fußball spielen, sehe ich eben genauso. Mhm. Also da, das ist
schon mal. Ja, gut, das geht ja dann jetzt schon fast in diese echte Kerle Diskussion so, weißt du, es gibt halt keinen Mario Basler mehr, der sich irgendwie eine Schachtel Kippen vorm Spiel reinschaut und danach jemand auf die Fresse haut. Also oder? Nee, weil du jetzt so auf die Gelackmeiertheit von Tedesco.
Nein, ich meine Gelackmeiert jetzt nicht im Sinne von wie er auftritt im rein optisch, sondern diese Glattheit, wollen wir es vielleicht so nennen, dass er einfach auch in der Rhetorik nichts mehr Greifbares drin ist, dass es einfach nur Floskel auf Floskel auf Floskel ist und dass man das natürlich aneinander reihen kann und wenn man diese Floskeln drauf hat, dann hört das sich auch nach was an, aber substanziell kommt am Ende des Tages eben nichts mehr rum. Und da ist natürlich ein das ist, glaube ich, jetzt Äpfel mit Birnen vergleichen, weil am Ende des Tages hat ein Mario Basler, also der Output eines Mario Baslers war auch inhaltlich äußerst gering. Also da kam relativ wenig bei rum und kommt es auch heute noch. Also es ist ja, ist ja wirklich sehr, sehr unterhaltsam, sich irgendwelche Interviews mit ihm anzuhören. Aber genau dasselbe war es ja damals in seiner aktiven Zeit auch noch. Also wenn er sich dann da hinstellt oder ein Oliver Kahn genauso, der dann sagt, wir brauchen Eier. Wenn du Eier brauchst, dann...
Oder mein All-Time-Favorite damals immer Werner Lorand beim TSV 1860 München. Kannst du dich noch an den erinnern? Der permanent ausgeflippt ist.
Und, ja, klar kann ich mich.
Genau, und also der auch in den Pressekonferenzen immer wieder so an den Rande seines eigenen Verstandes geführt wurde vor lauter Aufregung. Ja, klar, ich meine, es ist halt alles verprofessionalisiert worden. Dadurch, dass halt irgendwann auch die Fußballwelt erkannt hat, dass es Marketing gibt und entsprechende Leute entsprechende Studien absolviert haben. Und dann gibt's halt so Leute wie Oliver Bierhoff, die dafür sorgen, dass alles mit dem Pinsel glatt gestrichen wird, damit keine Ecken mehr da sind. Also das gibt's ja in jedem Verein. Und dann ist das halt entsprechend auch ein Punkt, der einen mit Sicherheit langweilen kann. Also naja.
Wobei, was das angeht, beziehungsweise nochmal zum Thema Langeweile in der ersten Liga, also da kann ich eigentlich nur die zweite und die dritte Liga empfehlen. Also da muss man dann schon ganz ehrlich sagen, da finden dann ja dann doch nochmal Spiele statt, die deren Ausgang nicht vorherzusehen ist und die dann auch, also wieder erwarten, äußerst attraktiv sind. Also und da.
Also vielleicht die Top-Vereine der ersten Liga in eine europäische Superliga auslagern und hier wieder wirklich um was kicken lassen.
Ja, muss ja nicht um was gehen, aber ich glaube, für den Endverbraucher wär's, also ich persönlich, ich kann jetzt nur für mich sprechen, ich persönlich würde den FC Bayern Samstagabend um 19.40 Uhr, wenn dann ihr Spiel dran käme, wahrscheinlich nicht vermissen. Ich würde es mir dann halt einfach um, weiß ich nicht, 20.10 Uhr bei YouTube dann die Zusammenfassung des Spitzenspiels gegen Real Madrid würde ich mir dann angucken. Ich würde es mir genauso angucken, aber ob jetzt der FC Bayern München und Borussia Dortmund in der Bundesliga weiter, da bin ich so leidenschaftslos wie noch mal was, das ist mir so wurscht. Ich guck mir ja auch die Champions League Zusammenfassungen dann an. Das ist ja auch also quasi ja nur ein Konstrukt.
Ich sehe mir eigentlich gar keinen Fußball an. Alles was ich mache ist wenn ich E-Nachrichten lese, auch das, was über Fußball dasteht, zu lesen, und entsprechend bin ich auch so grundsätzlich weiter informiert. Aber es ist halt, also ich meine, als Jugendlicher habe ich noch Bayern 3 über Webradio gehört, weil da halt immer Konferenz war und der Club immer einen großen Anteil hatte. Ne? Das mache ich nicht mehr, und die Sportschau, da habe ich eigentlich auch keinen Bock mehr drauf. Ich habe auch einfach keinen Bock mehr drauf auf diese immer gleichen Erzählungen und so weiter und so fort. Und es ist halt auch, weißt du, die Analysen von einem Spiel, das was da alles geredet wird, das ist so viel Schrott und es ist einfach so viel.
Ja, aber so Analysen und so, das hast du ja schon eher bei Sky.
Ja, naja, das hast du ja auch bei der WM oder bei Turnieren nach Spielen von der Nationalmannschaft hast du ja dann auch immer noch, wenn es nicht gerade Holger Stanislawski ist, immer völlig unbrauchbar.
Och, ich fand Hitzelsbergers Einwürfe eigentlich immer recht.
Das scheint sowieso ein richtig guter zu sein. Der hat ja jetzt gerade, ist ja jetzt hier ins nicht Präsidium, sondern hat er doch sportliche Leitung vom VfB übernommen, ne?
Genau, ja.
Ja.
Ja, also und den fand ich auch immer, also das war immer hochkredibil, was er da irgendwie von sich gab.
Also dafür, dass er aussieht wie ein Nagetier, macht er das schon sehr gut.
Nee, aber da gibt's natürlich ganz andere, also gerade die Vorberichterstattungen mit eben gerade angesprochenem Oliver Kahn, das ist also ja zum Haare raufen. Da wünscht man sich natürlich wieder das Duo Delling-Netzer her. Ja. Dass die Alten unter unseren Hörern vielleicht noch kennen.
Aber wir die Zeiten wir sollten sind ja leider das eigentlich auch genauso wie die machen und uns ab jetzt siezen. So nach 20-jähriger Freundschaft einfach das Sie einführen, weil es respektvoller ist. Naja, wie dem auch sei. Also ich meine, das bleibt ja jedem selbst überlassen. Ich glaube, der Fußball erlebt einen Wandel, der halt, also wenn man ihn mit den 90ern vergleicht, und von da aus war es wahrscheinlich auch schon ein großer Wandel, aber ich denke, es ist halt sehr, 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 es gibt so viele Baustellen, die man als Fan irgendwie angucken könnte, und ich finde, man sollte auch da irgendwie den kritischen Blick nicht vernachlässigen. Und ja, keine Ahnung, vielleicht gewinnt er mich ja irgendwann wieder zurück, wer weiß das schon. Aber ich kann es mir im Augenblick in der Art und Weise nicht vorstellen. Also ich gehe ja tatsächlich auch hin und wieder ins Stadion, aber das ist eher so, weil ich es interessant finde, die Zuschauer anzuschauen. Also,
Ja, ist es ja
auch. Mal gucken.
Also ich bin dann ja auch nicht im Stadion und knabber da 90 Minuten auf meinen Fingernägeln rum. Also es ist ja schon, also jetzt, ich bin, wie gesagt, in letzter Zeit hauptsächlich, wenn im Stadion, dann in Fürth. Und da ist die Zuschauerschaft äußerst divers. Und aber, also jetzt beileibe nicht so, also gefühlt so unter Strom und so aggro wie in Nürnberg. Und das, also da macht's mir dann auch Spaß, mir die Halbzeitanalysen vom Herbert und vom Hubert anzuhören, die sich dann darüber unterhalten, wie man dann jetzt dann doch wieder in die dritte Liga absteigt. Also das ist, das ist ja auch immer, ist ja immer so ein gewisser Grad an Voyeurismus.
Vielleicht sind so Fananalysen die besseren als die von den ganzen Fernsehexperten beim, beim Doppelpass mittlerweile heißt.
Das, ja, also von Fürth kann ich das sagen. Das ist tatsächlich, das ist große Kunst, die da teilweise aus den Menschen rauskommt.
Hast du denn noch irgendwelche Punkte jetzt auf der Liste? Sonst würde ich so langsam das Ende einleiten.
Naja, ich hätte das jetzt generell eher so aufgebaut, früher, heute, ja, und dann
machen wir es nochmal neu, oder?
Ja, nee, ich hatte jetzt hier noch, dass du früher eben, diese ganzen alten Charakterköpfe eben hattest und heute, gerade was das Thema Vorbildfunktion angeht, hast du einen Neymar, der sich zum einen 222 Millionen Euro in Arsch pudern lässt und dann aber quasi außer ein paar schöne Hackentricks nur Schwalben produziert, und was das quasi auf die Jugend dann, also auf die sportliche Jugend dann für einen Einfluss hat, aber das ist eigentlich auch wurscht.
Ich bin auch eher für Jürgen Kohler als für Neymar oder so. Also grundsätzlich. Der hatte ja mit Kokser einen ziemlich guten Spitznamen, auch keine Ahnung, wo der herkam. Aber
das weiß ich auch nicht.
Ja, so dieses raubeinige, dieser raubeinige Fußball, wie man ihn so als Kind kennengelernt hat, den gibt's natürlich auch nicht mehr. Also raubeinig heißt ja nicht unbedingt unfair, ne? Und ich finde eine Schwalbe auch deutlich unfairer als ein anständiges Foul sozusagen. Aber ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Also es ist halt so, dass diese ganzen Fußballer jetzt Marken sind, weißt du, dann irgendwie CR7 und was weiß ich, und der hat diesen Signature-Jubel und der andere den. Und natürlich hat das auf Kinder auch eine gewisse Strahlkraft. Bei mir war es halt so, ich war froh, wenn im Hanuta irgendwie Ulf Kirsten drin war, dann fand ich halt Ulf Kirsten gut. Also es ist halt, da war irgendwie dieses, was einen Star ausmacht, noch was ganz anderes, nämlich, dass halt einer viele Tore geschossen hat oder dass er gut grätschen konnte oder so, ne? Ja. Aber nicht halt, dass er sich irgendwie einen verchromten Bentley kauft wie Aubameyang oder dass er ein Rolls-Royce fährt ohne Führerschein.
Zum einen kann ich da noch einen Surf-Tipp. der alte Mann spricht über das Internet.
Willkommen bei der Screen-Fun.
Genau, Fußballer, die den Swag aufdrehen. Herausragende Seite, leider nur sehr unregelmäßig aktualisiert. Da sucht Danny O'Sullivan unter anderem Rocket Beans und Gästeliste Geisterbahn. Hauptsächlich auf Instagram geht er die Profile der Profifußballer durch und findet da ganz herausragende Stilblüten. Also ein Jerome Boateng ist da immer ganz weit mit vorne. Der von dir angesprochene Mario Balotelli.
Der Mario.
Eine Ribéry. Ich meine, da können wir auch schon wieder über das Golden Ribbage Gate nochmal sprechen dann irgendwann. Also das waren ja alles so vollkommene. Mein Gott, was geht da in den Köpfen vor?
Man weiß es nicht. Mario Balotelli hat mal von seinem Verein eine Geldstrafe gekriegt, weil er nach dem Training zuschauende Kinder mit Dartpfeilen beworfen hat.
Das ist so ein Arschloch, Alter. Das ist so wirklich, geht's asozial. Und dann wollte ich jetzt gerade, als du das erzählt hast mit den Signature Moves, das fand ich recht spannend, da war ich, wann war das? Vergangenen Sommer. habe ich gemeinsam mit Frau und Kind die meine Schwägerin besucht. Mhm. Und deren Sohn spielt in der U8 des Ortsvereins.
Und, heißt das jetzt so? Heißt das jetzt nicht mehr E-Jugend?
Nee, nee. Das haben die jetzt alles quasi auch professionalisiert.
Ah, je.
Aber naja, gut, das ist ja noch nicht mal wild. Ich fand es nur zum einen total stark, also das war Samstag früh, also irgendwann um 8 oder sowas.
Mhm.
Und ich bin dann mit dem Vater und dem Kleinen dann dahin, weil ich mir das eben mit angucken wollte. Und ich war, also ich bin natürlich positiv verbunden mit diesem Kind und wollte dann ihm sagen, so wenn er was Gutes gemacht, also wenn er jetzt einen guten Pass geschlagen hat, mhm. oder so, aber habe ich da meiner Freude kundgetan. Und dann wurde ich von meinem Schwager darauf hingewiesen, dass das nicht mehr erlaubt ist, dass Eltern beziehungsweise Außenstehende auf das Spiel Einfluss nehmen, weil die Kinder da dann einfach zocken sollen.
Mhm.
Und das fand ich zum einen eine gute Sache und zum anderen, was ich auch ganz toll fand, da fielen einige Tore, wie man das ja aus dem Jugendbereich Fußball kennt, die Kinder haben sich einfach gefreut. So, die sind aufeinander zugelaufen und haben sich irgendwie so ein bisschen...
So wie quasi Gerd Müller noch bei der WM 74 einfach so in die Luft
es hat
gehüpft.
Mich
so.
Ohne Mist, es hat mich tatsächlich so ein bisschen dran erinnert. So eine ganz naive Freude, so eine kindliche Freude, wie es ja auch eigentlich sein soll.
So wie es bei Gerd Müller wahrscheinlich immer war, ja.
Ja, sind wir mal ehrlich. Aber gut, aber am Ende habe ich dann meinen Schwager gefragt, haben ihm gesagt, dass mich das freut, dass hier keiner hier irgendwie so einen Hampelmann macht, ne? So einen Lewandowski-Scheißdreck. Und da hat er mir gesagt, das wird den Kindern vom Verband verboten.
Mhm.
Also es gab wohl diese Auswüchse, dass dann da irgendwie der Lewandowski und der CR7 gemacht wurde und dass das aber zur Folge hatte, dass das dass die Kinder sich viel mehr Mühe damit gemacht haben, irgendwie ihren Torjubel einzustudieren, man jetzt irgendwie einen Doppelpass irgendwie an Mann zu bringen.
Hm.
Und das finde ich eigentlich, zumindest in dem Alter noch, einen positiven Ansatz, dass man einfach sagt, also ihr habt als Mannschaft ein Tor geschossen, ihr freut euch auch als Mannschaft, wenn ihr da Bock drauf habt, wenn nicht, dann könnt ihr es auch lassen, aber ihr macht ja jetzt hier nicht irgendwie so einen Hampelmann.
Also ich habe eigentlich immer, wenn ich ein Tor geschossen habe in der Jugend, mich einfach umgedreht und bin zurückgelaufen.
Ich auch.
Also ich war auch einfach ein bisschen zu cool, um mich zu freuen. Ja, naja, gut, die Zeiten ändern sich halt, ne?
Wohl wahr, ja.
Was mir jetzt noch so zum Abschluss, einfällt, es gibt ja dieses Lied von Fettes Brot, Fußball ist immer noch wichtig, mit Bela B. und Markus Wiebusch von Ketka und wie heißt der Sänger von Superpunk, der war auch dabei?
Kast Friedrichs.
Ja, genau. Und ich habe mir das im Vorfeld nochmal angehört, weil das ist echt so ein Lied, das erzeugt bei mir tatsächlich dann doch immer noch irgendwie so diese Gänsehaut, wenn die davon berichten, wie die so am Stadion vorbeilaufen und sich eigentlich geschworen haben, nie wieder reinzugehen und dann packst du doch nochmal. Und dann habe ich danach gegoogelt nach dem Lied und es gibt von diesem Lied keinen deutschen, aber einen englischsprachigen Wikipedia-Eintrag.
Echt?
Ja, keine Ahnung warum. Und
toll.
Ja, also englischsprachig, da ist alles verlinkt, da ist alles beschrieben. Im Deutschen gibt's aber eben nicht. Ne? Ja.
Ja, komm, den übersetzen wir heute Abend noch.
Ja, ich bin noch nicht angemeldet, aber ich kenne Leute.
Ja.
Ja. Naja, gut, also wir können ja den englischen Wikipedia-Eintrag da mal in die Shownotes übernehmen. Also es steht da dann, Fußball ist immer noch wichtig, in Klammern, Football is still important. Is a song by Fettes Brot, Bela B. of Die Ärzte, Markus Wiebusch auf Ketka und Carsten Friedrichs auf Superpunk. It was written for the 2006 FIFA World Cup. Bla bla bla. Ja.
Was ich zum Thema Musik und Fußball noch auch durchaus in die Shownotes packen würde, wäre Der Tag wird kommen von Markus Wiebusch.
Ah ja, das
meines Erachtens auch ein unfassbarer Song. Also ich habe den, weiß ich nicht, 40, 50 Mal gehört und also ohne Kloß im Hals mindestens komme ich da nicht raus aus der Kiste. Also wir reden wahrscheinlich schon vom Literbereich Tränen, den ich da vergossen habe, weil es einfach so
Willst du kurz noch erklären, worum es in dem Song geht oder willst du es die Leute erfahren lassen?
Das kann man eigentlich kurz zusammenfassen. Es ist ein Spieler, der ein wohl den ganz normalen Werdegang eines Profispielers durchläuft, irgendwo in der Jugend anfängt, dann gescoutet wird und der aber wohl schwul ist. So, und damit aber nicht rausrücken will oder kann. Das System ist natürlich auch schwierig. Und diese Konflikte, die damit einhergehen, dass ihm der Verein dann eine Freundin stellt, mit der er sich dann vor irgendwelche Kamera stellen kann und sich dann aber im Suff mit seinen besten Freunden am Abend in der Kneipe denen dann offenbart und denen ist natürlich scheißegal, das ist ja vollkommen wurscht, wer wen gut findet. Und so diese ganze Tragik, die das Ganze innehat, und ich meine, bis dato, und wir reden hier von schon einigen hunderten Männern, haben wir keinen offen homosexuellen Profifußballer in der Bundesliga oder in der zweiten Bundesliga. Und das ist, finde ich, auch ein Thema, das ich weiß nicht, was noch passieren soll. Also ich meine, Hitzlsperger hat diesen Schritt ja jetzt auch gegangen nach seiner aktiven Zeit, aber was das für eine Last auf den Schultern sein muss, den die Jungs und die Mädels ja dann ebenso mit sich rumtragen, das ist gotterbärmlich. Und also da schnürt's mir immer den Hals zu, wenn ich mir vorstelle, ich kann nicht der sein, der ich bin, und kann das so nicht ausleben. Und das behandelt der Song der dauert leider recht lang, oder es ist leider 7-8 Minuten, ja, oder so.
Sowas in die Richtung.
Aber
er erzählt eben auch diese Geschichte von der Jugendmannschaft, ne?
Genau.
Und ja. Also ich bin bei dem Song auch sehr, sehr traurig geworden. Ich habe ihn mir nicht 20 Mal angehört, glaube ich, aber schon auch sehr häufig. Ich hatte eigentlich nach Hitzlsbergers öffentlichem Coming Out sozusagen, hatte ich eigentlich damit gerechnet, dass der jetzt so eine Welle in Gang setzt. Aber es ist nichts passiert. Und ich meine, was man ja jetzt sagen kann, ist, ihm ist ja nichts Schlechtes dadurch widerfahren, ne? Stattdessen ist er ja ein anerkannter Fußballexperte und übernimmt auch entsprechende Funktionen und also beweist eigentlich gerade, dass man sich davor gar nicht fürchten muss, und trotzdem macht's
keine. Ja, wobei, also ich glaube, da muss man tatsächlich nochmal einen deutlichen Unterschied machen zwischen aktuellem aktiv, Profi und
aktiv und nicht aktiv, war klar.
Genau, weil ich meine, das ist einfach noch gesellschaftlicher Konsens, und da nehmen wir uns jetzt mit den Linkstypen raus. Aber dass Homosexualität immer mit Schwäche und weibisch gleichgesetzt wird und dass das eine mit dem anderen ja nichts zu tun hat, das wissen du und ich, und das wissen wahrscheinlich auch 100% unserer Zuhörer. Aber der dann doch vielleicht Assi im Fußballstadion, der dann eben wen auch immer, nennen wir jetzt mal Marco Reus, Schwuchtel nennt. Der benennt den nicht als Schwuchtel, weil er Typen gut findet, sondern er möchte ihn damit als weich, weibisch und nicht männlich und hart genug diskreditieren. Und ich glaube, das ist schon auch immer noch eine Sache, vor der viele Jungs und Mädels dann auch einfach Angst haben, dass sie diesen Hustle nicht wollen.
Ja, klar, absolut. Irgendwie so wird es sein. Also es gibt ja auch immer wieder Gerüchte über irgendwelche Aktive, die in Wirklichkeit homosexuell sein sollten. Also es ist auf jeden Fall eine Welt, in der man es noch schwieriger hat als in der realen Welt. Ich glaube, so kann man das sagen. Ja. Naja, auch ein Grund, warum man Fußball nicht mehr so wichtig finden sollte. Das können wir jetzt zum Abschluss sagen. Ich glaube, das ist jetzt schon unsere längste Folge und wir haben nur über Fußball geredet, das eigentlich gar nicht so wichtig ist. Also selbst widerlegt.
Ich glaube, wir brechen jetzt ab.
Ja, genau. Also mir langt's jetzt auch.
Mir
ich muss
auch
wirklich dringend rauchen.
Auf
gut.
Jeden Fall.
Viele Grüße nach da draußen, ihr Fußball-Homies, und wir hören uns dann in Kürze wieder. Bye bye, ade.
Bye bye.